Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Draußen Fotograf. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe ja in einer der letzten Folgen ja so ein bisschen darauf hingewiesen, wenn ihr Themen habt, die euch besonders interessieren, dann schreibt mir das ruhig mal. Und ich habe auch in den letzten Tagen bei Instagram nochmal gefragt, was würde euch denn vielleicht interessieren? Da gab es ganz viele Rückmeldungen nochmal zum Waldwandel im Harz. Ich bin ja in einer meiner letzten Folgen schon mal kurz darauf eingegangen und ihr habt mir aber mitgeteilt, dass euch das Thema einfach so sehr interessiert, dass ihr noch ein bisschen genauere Infos darüber hättet. Da gibt es auch eine ganze Menge drüber zu berichten und deshalb wird es auch nicht bei dieser einen Folge bleiben, sondern es kommen dann noch, ja, mal sehen, wie viele Folgen zu diesem Thema. Also ich werde das wahrscheinlich in Zukunft immer wieder mal aufgreifen. Ja, und in diesem ganzen komplexen Bereich des Waldwandels beziehe ich mich in meinen Erklärungen allerdings auf den Nationalpark Harz. Das hat den einfachen Grund, da kenne ich mich am besten aus. Und auf der anderen Seite sind da die Entwicklungen im Waldwandel oder die Prozesse, die da ablaufen, einfach am markantesten auch zu sehen. Zum Nationalpark Harz selber sagte ich ja schon, nicht der gesamte Harz ist gleich Nationalpark, sondern das sind nur 10%. Ja, und das ist ein Schutzgebiet, da ist die Natur, also Pflanzen und Tiere sind dort besonders geschützt. Ganz nach dem Motto Natur, Natur sein lassen, das ist nämlich so das Leitmotto der Nationalparke. Aktuell ist es so, wenn man durch den Harz fährt, also zum Beispiel von Braunlage über Torfhaus nach Bad Harzburg, dann fallen einem ziemlich viele tote Bäume auf. Und dann fragt man sich unweigerlich, ist das denn jetzt wirklich Natur? Also ist das der Plan dahinter, dass so viele Bäume sterben? Warum ist das so? Wichtig zu wissen ist bei dem Ganzen, dass natürlich nicht alle Bäume sterben, also nicht alle Baumarten, sondern nur eine gewisse Baumart, die Fichte, und da vorwiegend eine bestimmte Altersgruppe von den Fichten, da gehe ich später aber nochmal drauf ein. Um eins vorwegzunehmen, von Natur aus wäre tatsächlich an dieser Stelle oder an vielen Stellen im Harz überhaupt keine Fichte, sondern erst ab einer bestimmten Höhenlage. Ja, und die Natur würde das eigentlich ganz anders einrichten. In dieser Episode will ich nochmal drauf eingehen, warum das im Harz, also äußerlich erstmal, sich ganz anders darstellt. Und zum anderen auch, was denn von Natur aus da wäre. Welche Bäume wo wachsen, hängt von verschiedenen Dingen ab. Unter anderem einmal davon, wie der Boden beschaffen ist. Also, wie sieht's mit dem Nährstoffhaushalt aus, beziehungsweise dem Säuregrad? Und zum anderen, wie steht es um die Bodenfeuchtigkeit? Also, habe ich tatsächlich einen gut mit Wasser versorgten Boden? Oder ist der eher trocken? Oder ist er sogar vielleicht ganz nass? Ja, und weil man heutzutage die Ansprüche der verschiedenen Baumarten ziemlich gut kennt und die Bodenbeschaffenheit natürlich leicht feststellen kann, wenn man sie untersucht, dann weiß man, dass von Natur aus Buche hier wachsen würde, also in weiten Teilen des Harzes wachsen würde. Die Rotbuche, oder nämlich kurz Buche, ist eine Baumart, die ihr Optimum bei so mittlerer Nährstoffversorgung hat und auch bei mittlerer Bodenfeuchtigkeit, aber sie kommt eben auch mit anderen Bedingungen ganz gut zurecht. Und man sagt dazu, weil sie so flexibel ist, hat sie eine breite ökologische Amplitude. Ja, und für den Harz heißt das also, dass die Buche in weiten Bereichen siedeln könnte, denn sie kommt ja auch mit sauren Böden ganz gut zurecht. Ein weiterer Faktor, ob sich eine Baumart durchsetzen kann oder nicht, ist nämlich, wie konkurrenzstark ist die Baumart gegenüber anderen Baumarten. Im Fall der Buche ist es wiederum so, sie ist sehr konkurrenzstark, das heißt, sie kann andere Baumarten verdrängen, nämlich ja, in Bereiche, die für die Buche selbst nicht mehr so wirklich geeignet sind. Das kann eben ja einmal zu trocken sein, dann würden dort die Eichenarten zum Beispiel wachsen, kann aber dann auch zu nass sein, also entlang von Bächen oder Flüssen, und da findet man ja zum Beispiel häufig die Erle an. Bedeutet, die Buche ist in einem wirklich großen Bereich herrschend, von sauer bis basenreich, aber auch von feucht bis trocken, nur eben in den extremen Bereichen nicht. So, und dann gibt es im Harz für die Buche dann auch noch einen begrenzenden Faktor, und das ist die Höhenlage. Denn so ab ungefähr ja, 700 Meter, da wird es für die Buche zu kalt und die Vegetationsperiode ist entsprechend kurz. Und da überlässt sie dann doch von Natur aus der Fichte die Vorherrschaft. So viel dazu, wie es von Natur aus aussehen würde. Also große Teile des Harzes von Buche besiedelt und nur die oberen Lagen von Fichte. Jetzt ist es aber nicht so, wie die Natur das in der Vergangenheit machen wollte, sondern der Mensch hat immer wieder ganz entscheidend und prägend eingegriffen. Und das will ich jetzt nochmal kurz erklären. Der Harz hat nämlich eine sehr lange Bergbaugeschichte bereits hinter sich. Also die Anfänge des Bergbaus liegen schon über 3000 Jahre zurück. Ja, und der Bergbau verbrauchte viel Holz und gerade auch die Erzerzeugung verbrauchte da große Mengen an Holz. In der Folge verschwanden die Laubwälder nach und nach und damit eben auch die Buche. Da die Menschen aber immer wieder schnell Holz brauchten, wurde eine schnell wachsende Baumart angepflanzt und das war nun mal die Fichte. Und in den letzten Jahrhunderten haben dann diese Fichtenflächen immer mehr zugenommen. Ja, und dadurch entstanden reine Fichtenforste. Lange Zeit so die charakteristischen Waldbilder im Harz, obwohl sie eben nicht natürlich sind. Und die letzten großen Anpflanzungen mit Fichte hat es nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegeben, denn im Rahmen der Reparationshiebe musste natürlich auch wieder Holz oder Bäume schnell in den Harz kommen und dadurch entstanden wiederum reine Fichtenbestände und die sind jetzt so ja, zwischen 60 und 70 Jahren alt. Das Problem ist allerdings, dass reine Fichtenbestände eine ganze Reihe von Nachteilen noch aufweisen. Denn, wie gesagt, die sind ja jetzt meistens alle ähnlich alt. Sie haben eine gleiche Struktur irgendwie, darunter wächst nicht sehr viel. Und reine Fichtenforste sind sehr störungsanfällig. Was meine ich mit störungsanfällig? Also so Ereignisse wie Sturm, Trockenheit oder dann die Folgen daraus, und das könnte ein Borkenkäferbefall sein, setzt diesen Fichtenwäldern doch arg zu. Und gerade was man jetzt sehr häufig sieht, das sagte ich ja am Anfang, diese absterbenden Fichtenwälder, das liegt jetzt daran, dass sie eine Reihe von Stressfaktoren über sich ergehen lassen mussten. Und jetzt hat der Borkenkäfer in den letzten Jahren vermehrt zugeschlagen, auch mit Massenvermehrungen. Und das bietet eben dieses Bild, was wir im Moment haben oder seit einigen Jahren haben, nämlich Wälder, die auf den ersten Blick erstmal sehr abschreckend aussehen. Aber es wird sich ja was verändern. Es kommt ja neuer Wald nach. Was macht jetzt der Nationalpark? Also es gibt bestimmte Zonen im Nationalpark, da greift der Mensch der Natur noch unter die Arme. Das sind sogenannte Naturentwicklungszonen. Dort werden Laubbäume gepflanzt. Hauptsächlich sind das auch Buchen, aber es können auch andere Laubbäume sein. Und die sollen dann die zukünftigen Samenbäume darstellen. Denn die Buche ist ja nun mal großflächig aus diesen Wäldern verschwunden. Und wenn sie von Natur aus wiederkäme, dann dauert es natürlich Jahrtausende, bis sich sowas wieder besiedelt hat. Das heißt, da hilft der Mensch der Natur also nochmal auf die Sprünge. Und neben dieser Naturentwicklungszone gibt es auch eine sogenannte Naturdynamikzone. Da finden überhaupt keine menschlichen Eingriffe mehr statt. Die Naturdynamikzone liegt jetzt im Nationalpark Harz bei über 60% und das Ziel ist es, bis 2022 diese Naturdynamikzone auf 75% der Fläche zu haben. Das heißt, auf 3/4 der Fläche des Nationalparks wird es keine menschlichen Eingriffe mehr geben. Trotzdem greift der Mensch natürlich auch an anderen Stellen noch ein, zum Beispiel entlang von Wegen oder Straßen, wenn es dort droht, dass irgendwelche Bäume rüberfallen. Die müssen natürlich auch beseitigt werden, damit keine Menschenleben in Gefahr sind. Und dieses Eingreifen gilt auch für einen 500 Meter breiten Streifen an den Außengrenzen des Nationalparks. Auch dort greift der Mensch ein, wenn zum Beispiel der Borkenkäfer bestimmte Bäume befallen hat. Ja, Wind und Tiere verbreiten natürlich auch Bäume. Also es wird sich auch die Birke oder die Eberesche wieder ansiedeln. Es gibt aber auch natürlich Ahorne, Erlen, Eichen. Ja, aber eben da, wo die Natur es einrichtet und hinhaben möchte und der Mensch sich da dann doch zurücknimmt. Das ist für mich insgesamt ein super spannender Prozess, der da gerade abläuft. Es sind nämlich Wälder im Wandel und man kann hier direkt dabei sein. Und auch wenn man nicht von einer Minute auf die nächste zugucken kann, wenn man der Natur ein bisschen Zeit gibt und Vertrauen in diese Zeit auch hat, dann wird man feststellen, was sich dadurch Faszinierendes an neuen Wäldern entwickelt. An dieser Stelle noch wieder ein Fototipp. Ich sagte ja in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen schon, am Oderteich ist es ganz gut zu sehen, was da für ein Prozess abläuft. Es gibt aber natürlich auch viele andere Stellen im Nationalpark, an denen man das beobachten kann. Sucht euch doch vielleicht mal eine Stelle, an die ihr regelmäßig kommt, vielleicht auch über mehrere Jahre sogar, und macht dann einfach regelmäßig Bilder. Man bekommt dadurch eine prima Zeitreihe und ja, kann das ganz gut nachvollziehen, wie dieser Prozess dann in diesem Wald war. Solltet ihr schon sowas haben, dann lasst es mich doch einfach mal wissen. Das würde mich nämlich sehr interessieren, ob ihr auch solche Vorher-Nachher-Bilder habt. Ich finde das einfach, sagte ich ja, total spannend, jetzt miteinander zu vergleichen, was sich da entwickelt hat. So viel zu den Baumarten und ja, warum es trotz der zunächst trostlos anmutenden Wälder eigentlich heißt, zurück zur Natur. In der nächsten Folge gehe ich nochmal etwas auf die Tierwelt ein, denn auch da entwickelt sich ganz Spannendes. Und ich sage noch ein bisschen was zu der Rolle des Borkenkäfers in diesem ganzen Gefüge. Die nächste Folge heißt deshalb auch Eine neue Wildnis und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei wärst. Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.